Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ich würde gerne zu Anfang noch mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass wir wieder hier sein dürfen. Danke, dass du vor allen Dingen da bist und wir haben schon so viel Gutes gehört, dass du der Sieger bist, der Durchbrecher, dass du der Sieger von Golgatha bist, dass du alles schon vollbracht hast und wir haben das Wichtigste und alles schon gehört, dass du einfach, was du für uns getan hast. Und danke, dass das Gültigkeit hat, immer noch und nicht nur für uns begrenzt hier auf unsere Räumlichkeiten, sondern weltweit, egal wo du oder wo Menschen leben, in jedem hintersten Winkel, in jeder Ecke bist du zu finden und nichts und niemand ist dir zu unwichtig, zu klein oder zu weit entfernt. Danke, dass wir dein Wort jetzt hören dürfen. Sprich du durch mich, leite meine Worte, dass es deine Worte sind und dass sie zum Segen gesetzt werden. Amen. Genau, diese Predigt, die soll uns ermutigen. Rahab, wir haben vorhin schon ein bisschen von dir gehört, Silas, du hast schon ein paar Sachen gesagt und die Predigt handelt ja von einer unperfekten Frau, gleichzeitig von einem entscheidenden Moment des Mutes und einem starken Vertrauen von dieser Frau. Und dabei, so wie den Inder oder Rahab, wollen wir nicht auf den Sockel stellen, weil es, diese Personen, von denen dürfen wir lernen, das sind Beispiele. Das ist gut, aber es geht immer um Jesus. Das ist das absolut Wichtige und das ist das, was ich auch klar nochmal vorausstelle. Und trotzdem können wir von Rahab eine Menge lernen. Die war Teil des göttlichen Plans und das sind wir auch. Gott hat für jeden von euch eine Stelle rausgesucht, einen Platz, wo ihr sein sollt, wo ihr wirken sollt. Und wir schaffen es nicht mehr in die Bibel, müssen wir aber auch gar nicht. Aber wir dürfen auch genauso wie Rahab ein Segen sein für die Menschen um uns her. Und Rahab war ja auch Mutter, du hast schon gesagt, die Uroma von König David. Und von daher würde ich erstmal gerne ein Danke voranstellen an alle unsere Mütter, an meine Mama, aber jede Mama, die hier ist. Das ist wichtig, das einfach auch nochmal zu sagen, für den Einsatz, für eure Gebete, für das, was ihr tut. Mir ist das persönlich wichtig und von daher möchte ich das hier einfach nochmal sagen. Ihr seid ein Segen für eure Familien und ihr seid auch ein Segen für uns hier in der Gemeinde. Genau, und jetzt schauen wir uns die Rahab noch mal ein bisschen genauer an. Die Überschrift der Predigt ist ja eine Frau nach Gottes Herzen. Und wenn man nur einfach oberflächlich auf Rahab schaut, dann würde man sagen, funktioniert doch gar nicht. So eine Frau, also das ist eine Heidin, eine Kanaaniterin, also damit eine Feindin von Gottes Volk, dazu noch eine Hure, ganz klar benannt in Gottes Wort. Da wird nichts verschönt oder irgendwie versucht zu umschreiben. Wie kann so eine Frau nach Gottes Herzen sein? Eigentlich funktioniert das nicht aus unserer Sicht und daher zwei Punkte schon mal vorab. Unsere Sicht auf Personen, auf Menschen, vielleicht um uns herum oder von denen wir was hören, das ist gar nicht immer wahrscheinlich so das, wie Gott über die Menschen denkt. Weil Gott schaut ins Herz und wir sind halt einfach durch unsere Augen und Ohren beeinflusst von dem, was wir so wahrnehmen. Das ist gut. Und zweitens, diese ungeschönten Geschichten in Gottes Wort sind ein Zeichen dieser Glaubwürdigkeit. Denn wenn ich was verkaufen will, egal, sagen wir mal Versicherungsbranche oder als Banker irgendwelche Kredite, versuche ich natürlich die Vorteile darzustellen, zu sagen, hey, das lohnt sich, mach das, unterschreib und dann ist es gut. Aber das, was nicht so gut läuft, das lasse ich vielleicht hinweg oder kommt ins Kleingedruckte. Und die Bibel ist da ganz frei, offen und ehrlich, ungeschönt. Es wird einfach erzählt und viele Geschichten in Gottes Wort sind, wenn man sie einfach nur so von außen betrachtet, nicht besonders irgendwie erstrebenswert oder so. Viel Scheitern ist da auch vorhanden, aber genau das ist die Glaubwürdigkeit der Bibel. Sie erzählt das Ganze offen und ehrlich und das ist das Gute. Und deswegen ist auch diese Geschichte von Rahab so wichtig, eine Geschichte auch für uns. Ich habe sie aufgeteilt in drei Begriffe, in ersten Begriff Hoffnung, dann der Glaube und dann die Barmherzigkeit. So würde ich gern durch die Predigt gehen. Und wenn du Jesus als dein Retter noch nicht angenommen hast, dann ist das eine gute Predigt für dich, gerade heute. Also diese Entscheidung für Jesus zu treffen, vielleicht hilft dir die Predigt dabei. Wir haben schon so viel Gutes gehört, darum soll es auf jeden Fall gehen. Und wir gehen jetzt erstmal so in den Kontext der Geschichte. Wir befinden uns circa 1500 Jahre vor Christi Geburt. Jericho liegt im Land Kanaan. Die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten waren länger schon unterwegs. Jetzt ist es endlich soweit. Sie sollen das Land einnehmen, das verheißene Land. Sie stehen östlich des Jordans und in dieser Talebene, wo Jericho liegt. Das ist so wie so ein Nadelöhr eigentlich in das Land, wenn man von der Seite kommt. Dahinter türmen sich die Berge auf und man muss eigentlich da irgendwie durch. Doch das Problem ist, Jericho gilt als uneinnehmbare Stadt. Zwei Stadtmauern, die jeweils doppellagig, dazwischen ein Zwinger, der auch noch schräg hoch gemauert wurde, ohne Schutz, ohne Deckung. Also eigentlich aus menschlicher Perspektive ist es nicht möglich, diese Stadt einzunehmen. Und Josua und das Volk Israel, die stehen jetzt östlich des Jordans. Sie haben den Auftrag, dieses Land einzunehmen. Sie haben schon die Amoriter besiegt, den Bann vollstreckt, was letztendlich heißt, jeder, alles wird getötet, keiner soll überleben. Und genau das ist auch die Aufgabe, jetzt mit Jericho und mit dem Land Kanaan, mit den Völkern, die da vor Ort leben. Das lesen wir in den Mose, im 5. Mose, dass sie dieses Land so einnehmen sollen. Und das Gute ist, wir wissen ja schon, im Lukas-Evangelium steht, dass Gott nichts unmöglich ist. Vielleicht war dem Josua das klar, vielleicht wusste er es aber auch nicht genau. Ich nehme das mal an, deswegen schickt er noch diese zwei Kundschafter los. Einfach nochmal, um sicher zu gehen. Hey, ist das auch wirklich so? Hat Gott das vielleicht schon alles vorbereitet? Können wir einfach so in dieses Land einziehen? Er schickt also zwei Kundschafter los. Die sollen dieses Land begutachten, nochmal sehen, wie ist das, wie ist die Lage vor Ort, auch Jericho. Vielleicht auch so, naja, wenn die wiederkommen und dieser innere Wunsch, die bestätigen mir das, ja, wir machen das. Er vertraut auf Gott und trotzdem ist es ja, wie gesagt, dieses Nadelöhr, das Land liegt vor einem, aber auch als Motivation für das eigene Volk. Wenn wir Jericho besiegen, dann nehmen wir alles dahinter auch ein. Dann schaffen wir das. Mit Gottes Hilfe funktioniert das. Und jetzt würde ich das gerne erstmal vorlesen. Es steht im Josua-Buch, das 2. Kapitel. Dennis, du kannst es gern parallel noch anwerfen. Ich lese aus der MacArthur Studienbibel. Wenn das also nicht ganz übereinstimmt, das macht aber nichts. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sagte der König von Jericho zu Rahab und ließ sie sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau, die verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen doch eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie hatte sie aber auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Männer aber jagten den zwei Israeliten, also den Männern nach, auf dem Wege bis zum Jordan, bis an die Furten, und man schloss das Tor, als sie draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen, den Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer aber sprachen zu ihr, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt? So wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn. Aber wir seien unschuldig, doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, also das Blut, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser, unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt. Und sie ließ sie gehen. Und sie gingen weg, und Rahab knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie aber gingen weg und kamen aufs Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die ihnen nachjagten, denn sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua: Der Herr hat uns das Land in unsere Hände gegeben, und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Wir sind also mitten in unserer Geschichte drin. Die Kundschafter kommen zu Rahab, sie kommen nach Jericho, haben also sozusagen ihren Auftrag oder sind dabei, den zu erfüllen, haben das Land vielleicht schon vorher durchforstet und dann vielleicht als letzte Station nehmen sie sich Jericho vor und kehren dann irgendwie in dieses Haus ein bei der Hure. Warum das so ist, das wissen wir nicht. Aber wir starten mit dem ersten Kapitel sozusagen oder dem ersten Abschnitt, den habe ich Hoffnung genannt. Rahab lebt in Jericho. Ihr Leben ist geprägt von dieser gottlosen Gesellschaft in der Stadt, was alles dazugehört. Hass, Eifersucht, Egoismus, Neid, Mord, Totschlag. Also nichts, was man eigentlich haben möchte. Und wir wissen auch nicht, was sie alles als Mädchen gesehen und erlebt hat. Wahrscheinlich genau diese Dinge. Götzendienst kommt noch dazu, rituelle Kulte, Menschenopfer. Was wir aber über Rahab wissen, ist, dass sie auf jeden Fall irgendwas in ihrem Herzen hatte, nämlich das Verlangen nach mehr. Dass das nicht alles sein kann, was sie da erlebt hat. Das ist kein erfüllendes Leben. Irgendwie ist es das, was alle machen, aber das kann nicht alles sein. Und in der Apostelgeschichte steht das auch ganz schön einfach nochmal. Ich lese das aus dem 17. Kapitel vor, 26 und 27. Und er, Gott, hat aus einem Mensch das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Haben wir auch schon gehört. Also Rahab weiß, das ist nicht alles. Dieses Leben hier in Jericho, das kann es nicht sein. Wahrscheinlich hat ihre Teenagerzeit das dann auch nochmal geprägt, dieses Suchen nach Glück, nach Erfüllung, das Verlangen nach mehr, wie ich schon gesagt habe. Und letztendlich landet sie aber genau da, wo auf jeden Fall kein Mädchen hin möchte. Wenn man Kinder befragen würde oder Mädchen, keiner will in die Prostitution, definitiv nicht. Aber irgendwie landet sie da. Warum sie da landet, wissen wir nicht. Das ist auch gar nicht die entscheidende Frage, weil sie gar nicht weiterhilft. Aber letztendlich ist sie da irgendwie gelandet, vielleicht durch falsche Freunde, vielleicht hatte sie keine andere Wahl, vielleicht war das bei ihr Familientradition oder sie wurde da irgendwie hingedrängt oder wir wissen es nicht. Vielleicht hat sie sich davon erhofft, davon erfüllt zu werden, Glück und Zufriedenheit zu bekommen, aber die Lebensplanung ist völlig falsch gelaufen. Und Liebe wird ja auch durch rote Farbe einfach symbolisiert. Und das Herz zum Beispiel ist ganz klar, ja immer, wenn man das überall sieht, Herzen, verbinden wir das mit Liebe. Naja, das sieht noch nicht so gut aus. Ich hatte es eigentlich geübt, aber wenn man es dann vorführt, dann. Okay. Ja, also das Herz, man kann es einigermaßen erkennen, ist das Liebessymbol. Das Problem ist, wenn wir ans Rotlichtviertel denken und so, dann wissen wir genau sofort, also sofort, was damit gemeint ist. Und damit ist nicht Liebe gemeint, sondern es ist einfach verdreht. Es ist einfach falsch. Und der Teufel nutzt das. Der Teufel ist von Anfang an ein Lügner, steht in Gottes Wort, und er verdreht alles. Die Bedeutung von Liebe, die Bedeutung von Zuneigung, von Erfüllung, der tischt einem das immer auf und letztendlich ist es immer das Falsche. Egal, was er einem erzählt und was er einem verspricht, es ist nie das Richtige. Es ist durchtränkt mit falscher Liebe, falscher Erfüllung, falschem Glück. Und das wird auch so ganz klar in der Bibel benannt. Hurerei ist eine Sünde, das soll nicht sein. In 1. Korinther 6, 18 steht, wir sollen der Hurerei fliehen, weil das auch noch eine Sünde ist, die uns selber betrifft, also in unserem Körper, nicht außerhalb. Also ganz klar, doch Rahab lebt dieses Leben. Sie wird so genannt und sie wird diesen Titel Hure auch nicht los. Selbst im Neuen Testament kommt sie auch nochmal vor. Da steht das ganz klar. Also man kann ja, also es muss ja also auf jeden Fall schon wichtig sein, warum es da steht. Und warum es da steht, kommen wir nachher noch dazu. Aber ich glaube einfach, das ist gar nicht das Entscheidende, dieses Wort. Das ist zwar dabei, aber das hat langfristig diesen Weg, den sie geht, gar keine Bedeutung mehr. Sie hat ihr Haus an der Stadtmauer, vielleicht weil sie am Rand der Gesellschaft lebt, weil es auch in Jericho nicht akzeptiert ist. Oder es ist einfach so, weil man da schnell hinkommt, vielleicht direkt vom Tor. Man hat es nicht weit. Kundschaft findet schnell bei ihr Einzug, so wie die beiden Kundschafter, die ja auch dort in dieses Haus gelangen. Ob sie abgeholt werden oder sich irgendwie verleiten lassen, wir wissen das gar nicht. Aber sie erfährt auf jeden Fall dadurch viel Neuigkeiten, Gerüchte, Geschichten. Fremde Männer kommen von außerhalb und erzählen und sie weiß einiges und auch sie ist bekannt. Sie hört die Geschichten von Israel, aber sie scheint so eine bekannte Person zu sein, vielleicht weil von ihr dann die Gerüchte immer weitergetragen werden in die Stadt, dass der König selbst Rahab kennt. Er schickt seine Boten, kommt nicht selber persönlich, aber fordert sie auf, dass sie die Kundschaft rausgibt und lässt sich aber einen Bären aufbinden. Also anscheinend war sie auch sprachlich gewandt und konnte es irgendwie erklären, dass die Kundschafter ja doch nicht bei ihr wären. Für mich sieht das aber nach einem Leben ohne Hoffnung und ohne Perspektive aus. Also eigentlich passt diese Überschrift Hoffnung gar nicht so ganz zu Rahab, wenn wir bis hier gehen und nicht weiter. Doch wie ich schon gesagt hatte, Rahab hört Geschichten, sie hört die Geschichte von Israel, von dem Auszug von Israel aus Ägypten über dieses Wunder des Schilfmeers, der Teilung, dass sie hindurchgeführt wurden, aber die Ägypter nicht. Dann die Israeliten, die die Amoriter besiegt haben, den Bann vollführt haben. Das macht Angst und Bange. Diese Angst macht sich breit in Jericho, in ganz Kanaan. Diese vermeintliche Sicherheit unserer sicheren Stadt hilft irgendwie nicht. Und sie steht auch auf der falschen Seite der Mauer. Aber der große Unterschied bei Rahab ist, bei ihr macht es keine Angst, sondern sie kriegt Hoffnung ins Herz. Vielleicht nur so ganz kleines Flämmchen als Hoffnungsschimmer. Und zwar, dass dieser Gott eine Veränderung schaffen kann. Dieser Gott scheint so mächtig zu sein, dass der vielleicht auch dadurch automatisch irgendwie gnädig oder barmherzig ist. Ich meine, der hat Israel rausgeführt aus Ägypten, dann mussten sie 40 Jahre durchs Land, aber jetzt stehen sie doch hier vor dem verheißenen Land. Also kann das nicht nur ein Gott sein, der ganz klar einfach nur straft und das war's, Punkt aus, fertig, sehr kleinkariert, sondern da steckt doch auch ein Funken Gnade und Barmherzigkeit drin, obwohl sie ihn ja so erstmal gar nicht kennt. Sie ist zuversichtlich, optimistisch. Vielleicht ist es auch nur der letzte Strohhalm, an den sie greift und sagt, das ist irgendwie alles, was ich kriegen kann, mehr gibt es nicht. Also eigentlich ein utopischer Herzenswunsch, dass sie gerettet wird. Lesen wir ja auch in Gottes Wort, da kommen wir gleich noch zu, dass also letztendlich sie weiß und alle wissen es, wir haben gar keine Chance. Die Israeliten werden uns besiegen. Wir leben in der Zukunft und deswegen wissen wir, was Rahab nicht weiß oder noch nicht weiß, dass Gott einen guten Plan für sie hat. Sie ist ein Teil der Heilsgeschichte, die Gott schon längst geschrieben hat, denn wir haben es ja gehört, sie wird Mutter, nämlich einmal die Mutter von Boas. Und wenn wir Boas so ein bisschen näher kennen, wissen wir, das ist einer, der muss auf jeden Fall gut erzogen gewesen sein. Denn so wie er mit Naomi und Ruth umgeht, wird Rahab da wahrscheinlich guten Einfluss auf ihn gehabt haben. Und sie wird die Uroma von König David und steht damit auch in direkter Linie zu Jesus. Hast du schon genannt, ne? Matthäus 1, Vers 5, den wollte ich später erst nennen. Aber okay, dann schadet ja nicht. In Hiob 11, Vers 7 steht, dass diese Wege oder dass Gottes Wege für uns Menschen oftmals gar nicht so ganz nachvollziehbar sind. Ich möchte das auch nochmal aus dem Römerbrief vorlesen. Und zwar Kapitel 11, ab Vers 33. O, welche eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott führt Wege, die wir oftmals gar nicht verstehen können. Und auch Rahab war das wahrscheinlich noch gar nicht klar, was alles passiert. Aber Gott schon, denn in Jeremia steht, dass Gott sie schon kannte, schon bevor sie geboren war. Und das Gleiche gilt auch für dich. Du bist gekannt, du bist gewollt und geliebt. Und deswegen sitzt du hier. Und das ist gut, dass du hier bist. Und wenn dir das noch keiner gesagt hat, dann hörst du es jetzt. Du bist gekannt und gewollt und geliebt. Nicht irgendwie ein zufälliges Produkt und das war halt einfach so, sondern Gott kannte dich schon vorher, bevor du geboren warst, und er hatte auch schon einen Plan für dich und er hat den immer noch. Er hat in Gottes Wort steht auch schon alle deine Tage aufgeschrieben, nicht unbedingt in dem Sinne, dass schon alles vorherbestimmt ist und wir laufen jetzt einfach, aber es ist alles wertvoll. Wenn ich jeden Tag aufschreiben würde, so wie in einem Tagebuch, dann ist er mir etwas wert. Wobei ich wahrscheinlich manche Tage rausstreichen würde, aber Gott macht das nicht. Kommen wir also zum zweiten Abschnitt, Überschrift Glaube. Man kann auch sagen, das ist der Tag der Chance. Heute ist nämlich alles anders. Dieser Tag beginnt wahrscheinlich so wie jeder andere. Rahab steht morgens aus, hat so ihren Tagesablauf, so wie wir das auch kennen, Alltag. Man steckt so im Alltagstrott drinne und dann kommen auf einmal diese zwei fremden Männer rein. Und anscheinend waren sie doch so gut zu erkennen, dass sie sofort wusste, das sind die Israeliten, diese zwei, von denen schon die Runde gemacht, dass sie unterwegs sind. Da ziehen Spione durchs Land und wollen dieses Land und diese Stadt erkunden. Und das bringt auch hier zwei Möglichkeiten mit sich. Die erste Möglichkeit ist, die gute Chance für Rahab, die beiden liefere ich aus. Der König kennt mich. Ich bringe sie hin, die werden eingebuchtet, kommen ins Gefängnis, ausgequetscht. Wir kriegen die Pläne der Israeliten raus, wie die unsere Stadt einnehmen wollen, was ja gar nicht geht. Aber vielleicht schaffen wir es, das zu verhindern. Vielleicht besiegen wir sogar dieses Volk. Ich werde berühmt, ich werde reich, kriege einen Ehrenplatz. Ich muss vielleicht meinen Job nicht mehr ausführen. Das ist die eine Möglichkeit. Und wahrscheinlich würden viele auch diese Möglichkeit so ergreifen. Doch was macht Rahab? Sie ergreift die zweite Möglichkeit. Für sie ist es die Gelegenheit, dieser Perspektivlosigkeit ihres Lebens zu entkommen. Sie weiß, und wir wissen es ja auch, weil es in Gottes Wort steht, ganz Jericho, ganz Kanaan fürchtet sich. Denen sind die Herzen hier buchstäblich in die Hose gerutscht. Die hatten überhaupt keine Hoffnung, dass sie gegen Israel gewinnen. Dieser Gott von Israel, der diese Dinge macht, der ist so anders. Und Rahab erkennt das. Sie erkennt, dieser Gott ist komplett anders als unsere lokalen Götter, was letztendlich ja nur Götzen sind. Die Götzen der Kanaaniter, die waren einfach begrenzt auf einen bestimmten Bereich. Der eine war für die Fruchtbarkeit zuständig, der andere wahrscheinlich für Regen, der andere für irgendwelchen Glück oder Krieg, so wie das viele Völker auch machen. Ne? Bei den Römern, die hatten auch ihren Gott für jeden und die Griechen auch. Und da unterscheiden die Völker oder die Heidenvölker sich eigentlich nicht. Der große Unterschied ist, Israel hat nur einen Gott, den einzig wahren Gott. Und sie nennt es auch, da steht es, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. das ist kein begrenzter Gott, sondern der hat über alles Macht. Der ist nicht auf einen bestimmten Bereich oder auch nicht auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt, sondern der hat Macht, die Welt zu verändern und ihr eigenes Leben auch zu verändern. Und sie benutzt sogar das Wort Jahwe. Bei uns steht Herr, weil das letztlich bei den Juden ja so war, dass sie dieses Wort nicht nutzen wollten. Für andere Wörter bei Göttern oder von den, zum Beispiel bei den Kanaanitern steht dann Elohim. Das ist dann auch, das ist ein Gott oder die Götter. Dann gibt es den höchsten Gott und sein Sohn ist der Baal, von dem wir auch schon viel gehört haben in Geschichten aus der Bibel. Aber sie benutzt das Wort Jahwe und den gibt es nur einmal. Das ist nur der Gott von Israel. Und dieser Hoffnungsschimmer, den sie hat, der verwandelt sich nun in Mut. Rahab erkennt die Größe Gottes mit seinem Plan für sein Volk Israel. Denn sie sagt in Vers 9, wo steht es jetzt hier? Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Das ist vollendete Vergangenheit. Perfektform, glaube ich. Ne? Hanno, stimmt das? Das ist schon geschehen, es ist schon abgeschlossen. Also da wird nichts mehr dran gerüttelt oder so. Wenn Gott sagt, das ist so und Rahab erkennt das, dann ist das schon vollendet. Und das heißt nicht nur Niederlage für Jericho und Kanaan, sondern es wird dann auch der Bann vollstreckt. Also Auslöschung jeden Lebens von Jericho und aus diesem Land. Ich lese das einfach nochmal vor, weil das einfach so wichtig ist. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns und alle Bewohner des Landes gefallen. Sie sind feige vor euch geworden, denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und auf der Erde. Und die Hoffnung, die zum Mut wurde bei Rahab, verwandelt sich weiter. Von dem Mut geht es Richtung Vertrauen. Und das ist eine Voraussetzung für Glauben. Wenn ich jemandem Glauben schenke, dann vertraue ich dieser Person. Das ist ganz wichtig. Bei Dictionary habe ich mal nachgelesen, da steht die Erklärung für Glauben: Ich kann mich auf jemanden oder etwas verlassen. Ich vertraue in die Wahrheit, Existenz oder Zuverlässigkeit von etwas oder jemandem, ohne jedoch einen absoluten Beweis dafür zu haben, dass man damit richtig liegt. Ich habe keinen Beweis, ich habe nichts in der Hand. Und genauso Rahab. Sie setzt alles auf eine Karte. Man könnte fast sagen, wie so ein Glücksspiel, aber sie hat diese innere Überzeugung, dieser Gott, wer er ist und wie er ist, sie trifft die Entscheidung und macht sich fest. So sich festmachen, ne? Wie so ein Schiff im Hafen, das wird festgemacht, damit es nicht wegkommt. Das ist dann nicht mehr zu trennen. Und sie macht es halt ganz persönlich. Man kann das nicht allgemein irgendwie machen, sondern ich muss eine Entscheidung treffen und die trifft Rahab. Und das bedeutet nicht nur Risiken, sondern auch Kosten für Rahab. Sie muss loslassen, sie muss von ihrem bisherigen Leben loslassen, sie muss von der Stadt Jericho, dieser vermeintlichen Sicherheit, sich ablösen, von ihrem Umfeld, Familie, Nachbarn, alles, was so dazugehört, wie sie dann hinterher vielleicht angeguckt wird, was, du glaubst denen oder irgendwie so, oder du gehst zu den Feinden über. Das kostet was, eine Entscheidung zu treffen, besonders wenn wir sie für Jesus treffen. Aber für Rahab sind nicht die Kosten der ausschlaggebende Punkt, sondern die Chance. Die Chance auf Leben. Und wenn wir uns auch für Gott entscheiden, dann zieht es ja auch Konsequenzen nach sich. In Lukas 14, 28 geht es um den Turmbau oder man kann auch Hausbau sagen. Man muss vorher überlegen, was kostet mich das? Kann ich mir das leisten? Schaffe ich das? Oder bleibe ich bei der Hälfte irgendwie stehen oder so? Das heißt, wenn wir die Entscheidung für Jesus treffen, müssen wir einfach wissen, das Leben geht nicht einfach so weiter, wie es bisher war, sondern wir müssen Dinge loslassen. Vielleicht Dinge loslassen, Freunde loslassen, vielleicht Umgang oder Gewohnheiten, es bringt Veränderung mit sich. Also wenn du die Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann heißt das, es passiert was. Ich kann nicht so weitermachen wie vorher. Und das Gleiche gilt auch für Rahab. In 1. Petrus 2 steht, dass wir als Neugeborene das alte Leben hinter uns lassen sollen. Alles, was zu diesem alten Leben mit Bosheit und Sünde dazugehört. Wir sollen es ablegen, ein rechtschaffenes Leben leben. Oder in Galater 5 werden die Früchte des Geistes genannt. Wenn man sich das alles durchliest, diese ganzen Punkte, dann sind das wahnsinnig hohe Anforderungen, an denen wir scheitern. Weil wir das von uns aus gar nicht schaffen können. Aber wir haben ja vorhin schon gehört, bei Gott ist nichts unmöglich. Gott sprengt Grenzen, ne? Der macht die kaputt. Man kann Hügel durchbrechen, das kriegt man hin. 22 Jahre Fleißarbeit, Gott sprengt, kann ganz andere Grenzen sprengen. Der ist dann nicht auf 22 Jahre irgendwie festgelegt oder länger. Und gleichzeitig stellt das dann so ein bisschen in Frage, ist Gott denn jetzt ein wechselhafter Gott und irgendwie unzuverlässig? Ändert er seine Meinung? In 5. Mose 7 steht doch noch, das einheimische Volk soll ausgerottet werden, der Bann soll vollstreckt werden. In 2. Mose 20 steht, Ehebruch ist eine Sünde. Also letztendlich passt es ja irgendwie nicht zusammen. Aber niemals, Gott ist nicht wechselhaft. In Malachi 3, Vers 6 steht, dass Gott immer der Gleiche ist. Er war, wie er ist, wie er ist und er bleibt so, wie er ist. Und im Psalm 103 sind noch die Wörter einfach genutzt, wie barmherzig, gnädig, langmütig, reich an Güte. Das ist unser Gott. Das ist aber keine Differenz oder kein Gegeneinander zu heilig und gerecht, sondern das geht Hand in Hand bei Gott. Es passt, es gehört beides zusammen. Und Gott hasst die Sünde, aber nicht den Sünder. Haben wir schon gehört, aber das einfach nochmal, das, was wir tun, ist nicht das Ausschlaggebende, sondern wir sind geliebt als Personen, als Menschen. Und die Kundschafter machen genau das, sie sprechen als Boten Rahab diese gute Nachricht zu, sozusagen das Evangelium, stellvertretend für Josua, der ist ja nicht vor Ort, stellvertretend für das Volk Israel und damit auch stellvertretend für Gott. Sie versprechen es Rahab, ganz eigenständig, dass Rahab und ihre Familie und alle, die dann bei ihrem Haus sein werden, dass die gerettet werden und am Leben bleiben. Und das Schöne ist, dass Gott sich dazu stellt. In Josua 6, 22, da geht es dann nachher weiter, Jericho ist besiegt, die Stadt ist gefallen. Da steht, aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten, geht in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es geschworen habt. Ja, Josua stellt sich dazu, Israel stellt sich dazu und damit stellt sich auch Gott dazu. Und wenn Gott sich dazu stellt, das möchte ich auch nochmal aus diesem Psalm 103 vorlesen, ab Vers 8, weil dann wissen wir einfach, wie Gott ist. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte, er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und ich bin überzeugt, dass Rahab Gott gefürchtet hat. Sie hatte wahrscheinlich wirklich Angst, aber auch diese Ehrfurcht vor ihm. Und genauso wir sind Botschafter. Wenn du die Entscheidung für Jesus getroffen hast, bist du wie einer von diesen Kundschaftern, ein Botschafter an Christi Stadt. Ist dir das dann bewusst, wie du redest mit anderen über andere? Unsere Worte haben viel Macht. Das ist ausschlaggebend, was wir auch sagen. So wie die Boten dieses Rahab zusprechen, können wir das auch, im Positiven wie im Negativen. Und die Menschen um uns herum wissen ja, dass wir Christen sind. Also vielleicht versuchen wir uns manchmal zu verstecken, so wie die Kundschaft, da hat ja überhaupt nicht funktioniert. Die ganze Stadt weiß Bescheid, dass die zwei das sind. Also das ist irgendwie nach hinten losgegangen. Aber letztendlich bei uns ja auch so, die wissen um uns herum, hey, die sind sonntags morgens in der Gemeinde und dann beten die oder irgendwie sowas, die haben da irgendwas mit Gott am Hut und die kennen Geschichten von Gott oder meinen zu wissen, was in der Bibel steht und das wird dann abgeglichen und dann wird geguckt, hey, wie sind die, wie verhalten die sich, wie reden die und passt das überein? Und wir sollen, sagt Jesus, die gute Botschaft weitergeben. Denn nur bei Gott, bei ihm ist das echte Leben zu finden und dadurch auch Veränderung. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit kann man auch übersetzen mit tätiger Nächstenliebe, so wie was die Molkenteens machen. Die sind barmherzig mit den Menschen da in Bhutan, weil sie hingehen und denen was tun. Sie wollen ihnen nicht nur Nahrungsmittel bringen, sondern auch gute Botschaft. Das ist echte Liebe und dafür müssen wir nicht unbedingt nach Bhutan. Wir dürfen das auch hier machen, in Ostfriesland, da wo ihr seid. Und das kann man nochmal an drei Punkten sehen. Einmal Rahabs Barmherzigkeit, denn in Vers 13 lesen wir ja, dass Rahab gleich die Kundschafter ausfragt und sagt, hey, ich möchte auch meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern und alle Sohn noch, die dazugehören, die sollen alle mitgerettet werden. Sie ist nicht egoistisch und denkt nur an die eigene Rettung, sondern es ist barmherzig von ihr, auch an andere zu denken, sie dafür zu gewinnen. Und dafür muss sie aktiv werden. Sie muss rausgehen. Sie muss die Leute ansprechen, sagen, hey, komm zu mir in mein Haus, da kriegst du Rettung. Da ist noch Leben möglich. Du musst vertrauen. Du komm hierher. Und das ist auch unsere Aufgabe. Ich meine, Noah hat das wahrscheinlich auch getan mit der Arche. Er hat gesagt, kommt. Noch ist die Tür offen, irgendwann ist sie zu. Und wenn sie zu ist, ist sie geschlossen. Und wenn man dann in Josua 6, 23 liest, wer da alles aus diesem Haus gerettet wird, wen die Kundschafter rausholen, das ist eine ganze Menge. Das heißt, sie muss auf jeden Fall gut aktiv gewesen sein, Rahab, und auch überzeugend. Man kann auch sagen, sie ist gesegnet letztendlich mit dieser guten Botschaft und gibt sie aber weiter. Wenn wir Segen erfahren, ist das nicht für uns, sondern wir sollen das weitergeben. Zweiter Abschnitt, Israels Barmherzigkeit. Die Kundschafter sind ja barmherzig mit Rahab. Sie hätten es ja auch nur nehmen können, Hauptsache irgendwie die Haut retten, irgendwie aus dieser Stadt rauskommen. Das ist unsere einzige Chance, irgendwie rauszukommen. Aber nein, sie versprechen ihr das, sie schwören ihr das sogar. Sie stehen zu ihrem Wort, Josua, Israel, die stellen sich alle dazu. Das ist total spektakulär. Auch das möchte ich auch nochmal vorlesen. In Josua 6, dann 25. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Das ist total spektakulär. Auch hier, Gott sprengt wieder die Grenzen. Eigentlich dürfen Kanaaniter nicht überleben, aber hier wohl. Er sprengt Grenzen, Gewohnheiten, Gesetze. Gott geht den Weg und Rahab darf mit der Familie bei Israel leben. Sie ist mit dabei und das gilt dann vielleicht als im übertragenen Sinne für uns als Gemeinde, wir als Gruppe, wenn wir das jetzt mal gleichsetzen mit Israel, dass wir barmherzig sind zu denen, die zu uns kommen, die vielleicht ein bisschen anders sind als wir selber oder irgendwie so wie Rahab, die war eine Kanaaniterin und sie hat als Hure gelebt. Das heißt, sie war nicht von heute auf morgen komplett eine andere Person. Aber wir sollen auch mit anderen barmherzig sein. Und dafür mussten die Israeliten aktiv sein. Sie mussten sie integrieren und nicht nur irgendwie außen vor. Du bist dabei, so DSF gab es früher, mittendrin stand nur dabei. Ja, also dafür muss was getan werden. Und dann als dritten Punkt Gottes Barmherzigkeit, was letztendlich der wichtigste Punkt ist, weil ohne die Barmherzigkeit ist alles andere irgendwie nichtig. Und da möchte ich nochmal näher auf das Seil eingehen. Das war ja das Zeichen zwischen den Kundschaftern und Rahab. Einmal als Erkennungszeichen oder man kann auch sagen als Bundeszeichen. Wenn das Seil in dem Fenster hängt, dann wissen wir, dieses Haus, das soll nicht zerstört werden. Und alle, die da drin sind, die dürfen leben. Es ist aber nicht nur ein Erkennungszeichen, das hat ja mehrere Bedeutungen, dieses Seil. Letztendlich ist dieses ja ein Rettungszeichen oder hat die Bedeutung von Rettung, nämlich einmal für die Kundschafter, die an diesem Seil runtergelassen werden. Das waren ja nicht 2 oder 3 Meter wahrscheinlich von dem Fenster. Das hätte man ja auch springen können oder sich runterfallen lassen. Die wird ihr Haus ziemlich weit oben gehabt haben, also runterhangeln. Die Kundschafter mussten auch Rahab vertrauen. Hat sie das Seil richtig festgemacht? steht sie zu ihrem Wort oder macht sie es zwischen den, schneidet sie es ab oder so. Das ist für die Kundschafter die einzige Rettung, aus dieser Stadt zu kommen. Für Rahab und ihre Familie ist es die Rettung, um zu überleben. Und wir kennen dieses rote Seil letztendlich im übertragenen Sinne häufig in der Bibel. Es zieht sich ja wie so ein rotes Seil durch die ganze Bibel, durch die ganzen Geschichten. Die rote Farbe übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also die jetzt hier nicht, aber Karmesinrot wird dadurch gewonnen, dass man Schildläuse zermalt und dann muss man zum Beispiel das Flachs, woraus man dann Seile herstellen konnte, eintunken und dann wird es rot. Das hat ja die gleiche Farbe wie arterielles Blut, also Blut voll mit Sauerstoff, letztendlich also voll mit Leben. Das zum einen, die Bedeutung gibt es. Und dann gibt es noch die Geschichte von Mose, da zum Passafest, wo der Engel an den Häusern vorübergeht und wenn das hier der Türrahmen sein soll, überall, wo das Blut zu sehen war, da geht der Engel vorüber und lässt leben und tötet nicht. Auch da wieder das Zeichen, Leben steckt in diesem Seil, Rettung. Und vor allen Dingen natürlich in Gottes Gerechtigkeit, ne, die blutrot werden musste durch Jesu Tod. Dazu würde ich gerne einmal aus Psalm 22 vorlesen, ein messianischer Psalm, also einer, der auf Jesus bezogen ist, der ja auch damit startet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da steht in Vers 7, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Also die Situation da, wo Jesus am Kreuz hängt. Blutrot, das Blut wird gelaufen sein und genau das hier auch. Wurm, wenn man das im Arabischen guckt, dann ist es das Wort Kermes. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das ist letztendlich auch, jetzt habe ich schon die Seite umgeschlagen, das ist auch das gleiche Wort für diese Schildlaus, die blutrot wird und diese Farbe herstellt. Jesus ist dieser Wurm, der da zermahlen wurde, der sein Blut geben musste, damit Rettung entsteht. Das ist das Bundeszeichen von Gott an dich. Ich rette dich. Dafür musst du aber dieses Seil ergreifen. Und hast du das schon ergriffen? Hast du schon zugepackt? Die Familienmitglieder oder die Leute, die bei Rahab im Haus waren, die mussten die Entscheidung selber treffen, gehe ich in das Haus, glaube ich dieser Frau. Immerhin, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Gesellschaft da in Jericho war, aber man könnte denken, na, zu der gehe ich auf keinen Fall. Ich meine, das ist ein Haus einer Hure, also da habe ich überhaupt nichts zu suchen, deswegen gehe ich da nicht rein. Oder die kann viel reden oder... Wer weiß, ob die Kundschafter, die ihr das erzählt haben, ob die die Wahrheit gesagt haben, aber alle die, die in das Haus gegangen sind, mussten Rahab vertrauen und glauben. Und die Entscheidung mussten sie selber treffen. Und wenn du die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, du musst sie selber treffen, die nimmt dir keiner ab. Das ist unsere eigene Verantwortung, die wir haben. Das heißt, du musst zupacken. Dieses Seil nehmen, das, was Jesus getan hat. Und Jesus steht da und wartet auf dich. Der ist bereit. Also der sagt nicht irgendwie, weiß ich auch nicht, oder wir schauen mal, sondern er steht zu seinem Wort. Und wenn er sagt, wenn du an mich glaubst, dann rette ich dich, dann bist du erlöst. Auch hier vollendete Vergangenheit. Jesus hat schon die Schuld bezahlt am Kreuz. Das ist schon fertig. Da muss nicht nochmal irgendwie was passieren oder so. Das ist schon alles erledigt. Es ist vollbracht, ruft Jesus am Kreuz. Das heißt, was können wir aus der Geschichte von Rahab lernen? Da komme ich zum Schluss. Zuallererst natürlich, Jesu Blut bringt Rettung und Erlösung. Das ist das Wichtigste an dieser Geschichte. Das ist eine Geschichte, die auf Jesus hinweist, auf sein Blut, was er vergießen wird, zu dem damaligen Zeitpunkt, zu unserem Zeitpunkt schon vergossen hat. Zweitens, Gott meint dich ganz persönlich. Der geht zu jedem Einzelnen. Der gibt jedem die Chance, so wie der Hure Rahab, so wie den Familienmitgliedern. Und er schaut direkt ins Herz. Er guckt nicht auf das Äußere. Was sehe ich da? Wie war die Vergangenheit? Was hast du alles verbockt in deinem Leben? War das so einigermaßen okay, nach menschlichem Ermessen oder überhaupt nicht tragbar? Aber in Gottes Augen, wie zu Beginn schon gesagt, ist manches einfach anders, als es scheint. Und als Drittes können wir davon lernen, Rahab ist eine Person von Glauben und Vertrauen. Sie glaubt und vertraut in die Kundschafter, aber vor allen Dingen in den Gott Israels, der ja Veränderung mit sich bringt. Und ich glaube, hätte Rahab an dem Morgen, als sie aufgestanden ist, darüber nachgedacht, also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war der Plan für sie an dem Morgen, es ist ein Tag wie jeder andere. Und dann kommen diese Botschafter und dann steckt Glaubensmut und Glaubenstat, so wie es in Jakobus 2, 25 und Hebräer 11, 31 steht drin. Sie wird dann mit vermeintlichen Glaubenshelden wie Mose und Abraham und Noah und Josef und so weiter in einer Reihe genannt. Also sozusagen in die Glaubenselite reingesetzt, so dass sie dann auch, wie du schon gesagt hattest, in Matthäus 1, Vers 5 steht, im Stammbaum von Jesus wird sie genannt, ganz explizit. Das heißt, was für eine enorme Wendung und Veränderung in dem Leben dieser Frau, weil Gott die Geschichte schreibt und nicht, weil Menschen in ihrer Art und Weise in sich selbst gefangen sind. Gottes Barmherzigkeit ist da. Egal der Umstände oder der Fehler, die wir schon gemacht haben oder die auch immer noch mal wieder kommen, täglich. Wir müssen auch täglich immer wieder unsere Sünden bekennen, aber die Erlösung ist schon vollbracht. Wir müssen nur an ihm festhalten und uns von Gottes Gnade dann leiten lassen und gebrauchen lassen. Ich würde gern zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus, danke, dass du uns in deinem Wort immer wieder begegnest und uns einfach sagst, wie sehr du uns liebst, was du alles für uns getan hast, dass du schon mit vielen Geschichten und Hinweisen im Alten Testament erwähnst und dass wir es in deinem Wort einfach auch lesen dürfen und wahrnehmen dürfen, auch hören dürfen. Jesus, allein, es geht allein um dich, das, was du getan hast. Und wir wollen diese Rettung annehmen, diese Erlösung, wenn wir es noch nicht getan haben, weil das einfach echtes Leben ist. Nur bei dir gibt es dieses echte Leben. Nichts sonst kann uns Erfüllung bringen. Und wenn wir das schon getan haben, dann segne du uns, dass wir wie Rahab auch glaubensmutig sind und Menschen davon erzählen, wie die beiden Kundschafter, dass wir deine Nachricht weitergeben und dass wir aber auch persönlich in schwierigen Situationen oder in den Herausforderungen des Lebens, dass wir an dir festhalten. Du bist gut, du bist gnädig und barmherzig und gütig und langmütig und alles das, was wir gehört haben und noch viel, viel mehr. Danke dafür. Amen.